Diese Lobpreiszeit, in der ihr uns hineingenommen habt, in Gottes Schönheit und in seine Pracht, in seine einzigartige Art, mit der er uns begegnet, in seine Liebe. Auch von meiner Seite aus herzliches Willkommen an Sie alle, die Sie heute Morgen hier sind. Sie haben sich bestimmt schon gewundert hier. Natürlich ist Muttertag, überhaupt gar keine Frage. Und ich finde es ganz toll arrangiert hier. Und diese Rosen verströmen hier einen Duft. Ich habe mich da schon mal hineingeschnüffelt. Also vor allem die Weiße hier, die ist absolut köstlich. Ich finde es ja immer bemerkenswert, was Menschen an Rosen finden. Also solche stacheligen Wesen, sie kriegen ja auch keine Brombeerranken zum Muttertag, oder? Oder Kakteen. Gut, die haben Dornen und keine Stacheln, wenn ich das recht aus dem Biologieunterricht noch in Erinnerung habe. Aber da muss doch irgendwas an diesen Rosen sein, dass sich da jemand, der eine Rose bekommt, drüber freut. Also Sie alle, also alle Frauen und Mädchen, unabhängig von ihrem Lebensalter, unabhängig Mama oder Nicht-Mama, Oma oder Nicht-Oma, alle weiblichen Wesen bekommen am Ausgang nachher nach dem Gottesdienst von den Kindern des Kindergottesdienst eine von diesen Rosen, hinten steht noch eine ganze Latte von diesen, eine Rose überreicht. Einfach, dass sie das Gefühl haben und merken, es ist schön, dass es Sie hier gibt. Es ist schön, dass es euch hier gibt in unserer Gemeinde. Wir sind sehr dankbar für euch. Dieses Gefühl nehmt einfach mit. Für die Männer kommt an anderer Stelle mal irgendwas Besonderes. Wir überlegen uns da gerade zur Zeit, ob wir da bei irgendeinem Anlass mal so eine Packung 80er Spacks oder sowas überreichen. Da können Sie vielleicht mehr anfangen. Ja, die Männer wissen, was ich meine. Für die anderen ist nicht so wichtig, ja. Also ich finde, mit dem Riechen ist ja wirklich, wirklich so eine Sache. Das Riechen hat ja ganz starke Bedeutung für unser Leben, was man normalerweise gar nicht so merkt. Wie kann es denn passieren, dass Sie zum Beispiel sehen, beim Nachbar liegt irgendein Steak auf dem Grill und der Duft zieht zu Ihnen herüber und Sie kriegen Hunger? Hat ja nicht, kaum nachvollziehbar, oder? Irgendwas passiert. Wie kann es denn geschehen, dass jemand an einer Kirsche am Baum riecht und sofort in seinem inneren Auge denkt, oh, Schwarzwälder Kirsch, das wär's jetzt ja. Irgendwas geschieht doch dabei. Man riecht irgendwas und irgendwas verändert sich da auf einmal. Werden irgendwelche Gefühle entwickelt. Nun, ich habe bei der Wissenschaft mal um Rat gefragt, was denn mit dem Riechen wirklich geschieht. Und ich habe da in einem wissenschaftlichen Ratgeber folgende Erklärung gefunden. Und ich sage ja, die Wissenschaft, die versteht das wirklich hervorragend, die schwierigsten Zusammenhänge in ganz einfachen, verständlichen Worten zu erklären. Ich zitiere: Einer Theorie über den Geruchssinn zufolge hängt der primäre Geruch mit der Form einer entsprechenden Rezeptorenart zusammen. Ein komplizierter Geruch ist das Ergebnis eines Moleküls, das zu mehr als einer Rezeptorenart passt. Die Erfahrung zeigt, dass Moleküle verschiedener Chemikalien, die zufällig zur gleichen Rezeptorenstelle passen, alle den gleichen Geruch aufweisen. Wenn umgekehrt zwei Moleküle wenn zwei Moleküle zu verschiedenen Rezeptorenstellen passen, haben sie stets einen unterschiedlichen Geruch. Oh, alles klar? Wow. Also ich als Laie verstehe nur so viel, mit dem Riechen ist nicht so einfach. Ja? Aber dazu muss ich auch nur mal bei der Drogerie Müller mich vor das Parfümregal stellen, dann weiß ich es auch. Es ist wirklich nicht einfach. Aber ich finde es, ja, ohne einen guten Duft, es geht ja gar nicht. Und ich glaube, das hat uns als Gemeinde auch was zu sagen. Da bekam nämlich zum Beispiel dieser indische Führer der Unabhängigkeitsbewegung im Anfang des 20. Jahrhunderts Besuch von christlichen Missionaren in Indien. Mahatma Gandhi, weiß. Da kamen also christliche Missionare und fragten Gandhi: Lieber Herr Gandhi, erklären Sie uns mal, was wir tun müssen, dass die Menschen in Indien Jesus besser verstehen, dass da eine Brücke gebaut werden kann. Gib uns doch mal einen Tipp. Und Gandhi sagte dann lediglich: Denken Sie an das Geheimnis der Rose. Sie tut gar nichts, aber sie duftet. Und deshalb wird sie von allen geliebt. Duften Sie also, meine Herren. Wow. Also mit dem Duft und Gemeinde hat es doch tatsächlich was zu tun, dass bereits Gandhi zu so einer Erklärung kommt. Ich habe den Eindruck, das beschreibt eine ganz tiefe Wahrheit, was hier Gandhi zum Ausdruck gebracht hat, der selber ja kein Christ war, die auch bis in unsere heutige Zeit an Gültigkeit überhaupt nichts verloren hat. Leider ist es den Christen vielfach nicht bewusst. Aber es stimmt tatsächlich, die Christen kann man in erster Linie am Geruch, den sie verströmen, erkennen und nicht an ihren Worten. Aus diesem Grund stinkt manchen das Gerede der Christen gewaltig, wenn sie sehen, wie lieblos Christen leben. Aus dem Grund des Duftes werden am Muttertag trotz ihrer Stacheln am Stiel Rosen verschenkt. Wenn man sich darüber freut, optisch macht es viel her, aber der Duft, der sich dann durch die Stube zieht, weckt Gefühle. Nun, im Gegensatz dazu werden sie wahrscheinlich in aller Regel um einen Misthaufen einen großen Bogen machen, selbst wenn er optisch auch manches hergibt. Der Duft gibt den Ausschlag darüber, was meine Zuneigung erfährt oder was mich eher anwidert oder abstößt. So entscheidet also in vielen Fällen die Duftnote der Christen darüber, ob Menschen mit Jesus leben wollen oder nicht. Oder so wie es Jesus sagte, an eurer Liebe, sagt er, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und es wird uns sehr schnell klar, dass Liebe einfach nicht so gemacht werden kann, nicht auf Kommando oder Knopfdruck irgendwie entsteht, sondern Liebe muss geweckt werden. Die Liebe der Christen ist die Antwort auf die Tatsache, dass sie sich selber von Jesus geliebt wissen. Sie erfahren Liebe und antworten darauf ihrerseits nun mit Liebe. Diese Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet, soll die Christen und soll eine Gemeinde nun ihrerseits bewegen. Oder in unserem Gemeindeleitmotiv wird das so ausgedrückt, formuliert: bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde in Kandern. Bewegt von Gottes Liebe. Liebe ist das Stärkste, was wir haben, dass Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht werden können. Und das durch alle Zeiten hinweg. Es ist nicht ihre Theologie oder das Bekenntnis oder ihr Wortschatz oder die Ethik, ihr Lebenswandel, sondern die Liebe, die Jesus den Menschen geschenkt hat, damit sie diese Liebe nun wieder in die ganze Welt hineintragen, dass diese Liebe sich verbreitet. Die Glaubwürdigkeit von Jesus wird daran gemessen, wie die Christen einander in Liebe begegnen. Daran wird sich zeigen, ob Jesus glaubwürdig ist. Und der Wunsch, Christ zu werden, hängt also zutiefst zusammen mit dem Wunsch, zu einer Gemeinde dazuzugehören, in der sich Menschen liebevoll begegnen, in der ihnen Liebe entgegenkommt. Der bayerische Pfarrer Hermann Betzler bringt es auf den Punkt, wenn er feststellt, der Schlüssel zum Herzen der Menschen wird nie unsere Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein. Was wir von Jesus bekommen haben, muss anderen zugänglich gemacht werden. Der englische Baptistenprediger des 19. Jahrhunderts, Charles Spurgeon, der schrieb einmal in einem seiner vielen Bücher, ich zitiere ihn jetzt, ich weiß, dass diese Sprache jetzt nicht mehr so unsere Umgangssprache ist, aber der Inhalt ist trotzdem so von grundlegender Bedeutung, dass ich Ihnen zumute, sich auch mal mit dem Wortschatz des 19. Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Spurgeon schreibt es folgendermaßen: Wenn sich in der Gemeinde Gottes ein Mangel an Liebe findet, dann dürfen wir nicht erwarten, dass unsere Gebete erhört werden. Denn Gott wird sagen, du bittest um Wohlergehen. Warum?
einer Gemeinschaft zuliebe, die noch nicht genug Liebe zu ihren eigenen Gliedern hat? Du bittest um Bekehrungen. Weshalb? Um noch andere in eine lieblose Gemeinschaft mit hineinzuziehen? Meint ihr, Gott werde Sünder selig machen, die ihr nicht lieb habt? Und werde Leute bekehren, um die ihr euch kein bisschen kümmert? Wir müssen die Menschen in Christus hineinlieben. Denn unter dem Walten des Heiligen Geistes Gottes ist das große Werkzeug zur Eroberung der Welt die Liebe. Zitat Ende. Ich bin der vollen Überzeugung, dass Pörtchen heute noch recht hat und dass die Menschen auch unserer Zeit im Umfeld, die sich im Umfeld der Christen bewegen, bis heute sehr wohl merken, ob wirklich diese Liebe Gottes ihr Beweggrund ist. Ob sie durch diese Liebe Gottes in Bewegung gesetzt werden oder durch irgendetwas anderes. Ein Theologe neuerer Zeit, Jörg Albrecht, der schreibt in der Zeitschrift der Evangelischen Allianz Folgendes und drückt selber dasselbe aus. Er sagt, einladend werden Gemeinden weder durch veränderte Programme und Veranstaltungen noch durch veränderte Räume. Einladend werden Gemeinden allein durch einladende Menschen. Wenn sie fehlen, nutzen alle äußeren Veränderungen gar nichts. Besucher merken schnell, ob sie in einer Gemeinde wirklich willkommen sind oder ob diese Leute eigentlich lieber unter sich bleiben wollen. Einladende Menschen schaffen einladende Gemeinde. Wer begreift, wie Gott ist, wie groß seine Liebe zu uns Menschen, wie leidenschaftlich er sich nach unserer Zuwendung zu ihm sehnt, wie groß sein Drang ist, uns mit Liebe zu beschenken und zum Leben zu führen, der wird begreifen, Gemeinde ist nicht für uns da. Sie ist keine Anstalt zur Stillung frommer Bedürfnisse. Sie ist Instrument Gottes, als Leib Jesu dazu da, der Welt zu dienen. Am besten lernen wir wahrscheinlich bei Jesus, was er unter Liebe versteht und worauf es ihm mit dem Thema Liebe ankommt, was ihm für Gemeinde wichtig ist. Und ich möchte da als Grundlage der Predigt nur einen einzigen Satz von Jesus zitieren, der diese überströmende Liebe von Jesus sehr fein ausdrückt. Markus Kapitel 6, Vers 34 in der Übertragung Hoffnung für alle. Da heißt es dann folgendermaßen: Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren wie eine Schafherde ohne Hirte. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Es waren sehr schwierige Tage für Jesus, die er damals erlebte, und es setzte ihm richtig zu. In seiner Heimatstadt Nazareth, in der er groß geworden ist, aufgewachsen war und als Handwerker auch viele Jahre gearbeitet hat, Freunde und Verwandte in dieser kleinen Stadt hatte, ist ihm auf einmal eine massive Ablehnung begegnet. Jesus wurde mehr oder weniger rausgeschmissen, weil sie nicht damit klarkamen, dass er jetzt mit diesem gewaltigen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, auf einmal was Besonderes sein sollte oder wollte. Massive Ablehnung. Das Nächste, was dazu kam, kürzlich vor wenigen Tagen wurde sein Freund Johannes von König Herodes hingerichtet. Und zusätzlich wurden er und seine Freunde von vielen Menschen belagert, die richtig gierig danach waren, Heilungen und Wunder erleben zu können. Die waren süchtig danach fast. Es war richtig Stress, dass ihnen nicht einmal genügend Zeit blieb, noch in Ruhe essen zu können. Sie waren permanent belagert. Um neue Kräfte zu tanken, da wollten sie nun die Menschenmenge hinter sich lassen und mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, ein ruhiges Fleckchen Erde ansteuern. Aber auch das blieb erfolglos. Die Menschen haben das Boot gesehen und sind vom Ufer an dem See entlang gerannt, um dann dort zu sein, wo das Boot nun wiederum ans Ufer anlegte. Und als Jesus mit seiner Mannschaft ankam, war die Menschenmenge schon wieder da. Wieder mit Ansprüchen, wieder mit Erwartungen, wieder mit Bedürfnissen. Und dann fällt dieser Satz. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren wie eine Schafherde ohne Hirte. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Haben Sie dieses Bild vor Ihrem inneren Auge? Halten Sie es fest. Denn hier begegnet uns bei Jesus ein Herz voller Liebe. Liebe zu den Menschen, die Liebe eines Schäfers zu seinen Schafen. Die Liebe Gottes, der genau weiß, dass nur er geben kann, wonach sich die Menschen im tiefsten Inneren ihres Lebens sehnen. Er allein kann ihnen diese Geborgenheit und Zuversicht schenken. Er allein kann ihnen wirklichen Frieden geben, der unabhängig von den äußeren Umständen noch Bestand hat. Er allein kann ihnen eine Beziehung zum Vater im Himmel ermöglichen. Und nur er weiß, wie sie zu Gott kommen können. Und er selber ist der einzige Weg dazu. Wenn nicht er, wer sonst? Wenn nicht jetzt, wann dann? Haben Sie dieses Bild noch? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich möchte es mal ganz persönlich ausdrücken. Und vielleicht möchten Sie dazu die Augen schließen, einfach um dieses Bild zu bewahren. Siehst du dich in dieser Menschenmenge? Stell dir vor, du wärst am See. Jesus sieht dich voller Liebe an. Er sieht deine Sehnsucht nach Frieden. Er sieht deinen Durst nach Liebe und Zuwendung. Er sieht deinen Hunger nach Annahme und Anerkennung. Er sieht deine Suche nach einem tieferen Sinn und einer höheren Bestimmung. Er sieht dein Verlangen nach Sicherheit, nach Halt. Und er sieht auch all die Enttäuschungen und Rückschläge. Er kennt deine Pleiten und Pannen, deine Schuld und dein Versagen. Und er sieht dich voller Liebe an. Und er spricht zu dir mit Worten von Herz zu Herz. Ich bin dein guter Hirte. Ich bin für dich da. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Halt. Ich bin deine Zuversicht. Ich bin dein Friede. Komm zu mir. Vertrau dich mir an. Die Spitze dieser abgrundtiefen Liebe begegnet uns dann plötzlich an Karfreitag, als Jesus unschuldig zum Tod verurteilt und hingerichtet wurde, um für unsere, um für deine Sünden zu bezahlen. Das war sein Weg. der einzige wirkliche Weg, um Menschen eine lebendige Beziehung zu Gott und damit eine ewige Perspektive für das Leben zu ermöglichen. Sein Tod ist der letzte Beweis dafür, wie sehr er uns in Liebe verbunden ist. Hier brennt Gottes Liebe am heißesten. Täglich können die Christen sich an dieser Quelle der Liebe in der Gemeinschaft mit Jesus aufhalten. Täglich können sich Menschen dieses Bild hervorholen und sagen, ja, Jesus, du siehst mich an voller Liebe und ich darf diesen Tag in deiner Liebe verbringen. Jede Stunde, jede Minute sogar, wissen sich die Christen von dieser Liebe Gottes angesprochen. Sie können sich hier aussetzen, sie genießen, sich an ihr freuen, sie aufsaugen, das Leben darauf gründen. Nichts und niemand, sagt es Paulus mal einige Jahre später, nichts und niemand kann sie jemals von dieser Liebe trennen. Nichts, was ihnen im Alltag widerfährt, nichts, was sie in Enttäuschungen einstecken müssen, keine Arbeitslosigkeit, keine Krankheit, nicht einmal der Tod kann sie von dieser Liebe trennen mehr. Diese Liebe bleibt. Und völlig unabhängig von den äußeren Umständen können die Christen täglich in dieser Liebe baden. Was für ein Vorrecht. Was für ein Privileg. Glück. Gnade. Ob diese Liebe nun Auswirkungen auf das Leben der Christen hat? Ob sich diese Liebe wohl auf die Zusammenkünfte der Christen niederschlägt? Ob diese Liebe den Christen nun wieder aus allen Knopflöchern hindurchdringt? Kann diese Liebe Gottes die Christen in Bewegung setzen? Sie bewegen zueinander und zu den Menschen, die noch darauf verzichten müssen. Kann diese Liebe die Christen motivieren, lebendige Gemeinde zu bauen, als Orte für die Menschen, um dieser Liebe zu begegnen? Ist es auf diesem Hintergrund nicht seltsam, dass bei Christen manchmal dennoch eine sterile Kälte oder eine Gleichgültigkeit festzustellen ist? Obwohl sie bei Jesus, dem Kopf ihrer Bewegung, auf so viel Liebe stoßen. Oft haben die Christen zwar eine reine Lehre, eine saubere Theologie und eine nahezu perfekte Ethik, ihr Leben zu gestalten. Aber an Liebe ist einfach nicht mehr viel übrig geblieben. Nun, ich finde, das kann sich ändern. Unser Leitmotiv zeigt auch aus, dass sich es ändern muss. Jesus will uns mit dieser grenzenlosen Liebe anstecken. Eine Liebe, die sich als feiner Duft über ganz Kandern verströmt. Wenn irgendjemand hier in unserer Gegend den Namen FEG Kandern auch nur hört, soll er automatisch denken müssen, ach, wir haben zwar Stacheln, aber das sind doch die, die von Gottes Liebe bewegt werden. Das sind doch die, von denen diese liebevolle Ausstrahlung in unser Städtchen hineingeht, dass wir uns diesem Duft gar nicht mehr entziehen können. Richtig, das sind doch die, wo man hinkommen kann, wie man ist, und man wird liebevoll empfangen. Das hat Jesus beabsichtigt. Das ist der Weg, den es für die Christen zu beschreiten gilt. Erst dann sind wir wirklich in der Spur von Jesus. Alles andere ist ein verkümmertes Christsein. Ein Glaube, dem die Liebe amputiert wurde. Wenn wir eine Gemeinde werden und sein wollen, die von Gottes Liebe bewegt wird, dann werden wir einen Weg suchen und diesen Weg auch konsequent gehen, um den Menschen seine Liebe zu zeigen. Wir suchen einen Weg, den sie verstehen können. Wir suchen einen Weg, wie wir ihnen zeigen können, dass sie angenommen sind, so wie Jesus die Christen angenommen hat. Dazu bedarf es dreier Grundentscheidungen für jeden Einzelnen von uns, der sich mit diesen Gedanken trägt, diese Liebe weiterzugeben. Drei Grundentscheidungen. Die erste Grundentscheidung: der andere, mein Nachbar, mein Arbeitskollege oder wer auch immer, der andere ist nicht schlechter als ich. Auch wenn er sich für einen anderen Lebensstil entschieden hat, sein Lebenswandel vielleicht nicht den christlichen Normen entspricht, auch wenn er sich anders verhält, der andere ist nicht schlechter als ich. Ich halte mir dabei vor Augen, was habe ich denn schon aufzuweisen, dass ich es verdient habe, dass Gott mich liebt? Womit kann ich denn bei Gott glänzen? Da habe ich nicht mehr als jeder andere Mensch. Auch nicht mein Nachbar, der mir die Garageneinfahrt zugeparkt hat. Ich habe nicht mehr in mir. Ich bin in nichts besser als jeder andere Mensch auf dieser Erde. Egal, wie weit weg dieser Mensch noch von Jesus sein sollte. Die erste Grundentscheidung: ich bin nicht besser, der andere ist nicht schlechter. Es ist Gottes Gnade, dass ich diese Liebe schon erlebt habe. Die zweite Grundentscheidung: ich will mich in seine Lage versetzen und von ihm her denken lernen. Dazu muss ich erst einmal diese bereits bestehenden und auch verteilten Etiketten hinterfragen, mit denen wir oft Menschen so schnell in irgendeine Schublade stecken. Ich muss mir überlegen, was verbirgt sich denn hinter einem Punker oder Raver oder Skinhead oder Hooligan oder Yuppie oder Grufti oder was auch immer? Was geht in diesen Menschen vor, die rein optisch jetzt vielleicht nicht gerade auf meiner Wellenlänge sind? Was bewegt sie im Inneren ihres Lebens? Was geht denn in Syrern und Iranern vor, die hier bei uns Asyl suchen? Was geht in den Türken und in den Kurden vor, die hier in Deutschland Fuß fassen wollen? Was bewegt sie? Was bewegt einen Menschen, ein Kind abzutreiben? Wie erlebt jemand Gemeinde, der sich dem gleichen Geschlecht zugezogen fühlt? Wir sind oft so schnell mit einem Urteil fertig und drücken Menschen einen Stempel auf. Die Liebe dagegen will dahinter blicken. Die Liebe will vom anderen her denken, verstehen, lieben. Und vielleicht entdecken Sie bei diesem Schritt auch, dass Sie so weit entfernt in Ihrer Haltung gar nicht sind von dem Menschen, der Sie vielleicht optisch etwas abstößt. Vielleicht verbindet Sie mehr sogar, als Sie es bisher dachten. Die dritte Grundentscheidung schließlich: ich will die Sichtweise des anderen verstehen lernen. Das heißt selbstverständlich nicht, dass ich allen Unsinn auch mitmachen muss. Um zu verstehen, dass es einem drogenabhängigen dreckig geht, muss ich natürlich nicht auch spritzen. Ja, da bitte keinen Müll machen. Ja? Oder um den Zustand eines Alkoholkranken verstehen zu können, da muss ich mich nicht selber auch volllaufen lassen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht. Als Jesus Mensch wurde, blieb er ohne Sünde. Das war sein Geheimnis. Und trotzdem hat er jeden Menschen geliebt. Es ist hilfreich, wenn ich jemanden aus seinem Gefängnis, aus seiner Abhängigkeit herausholen möchte, selber frei zu sein. Aber diese Liebe holt mich von meinem hohen Ross runter. Diese Liebe will den anderen gewinnen, da wo er gerade steht. Auch auf manchem Irrweg, den er eingeschlagen hat. Um diesen Menschen zu gewinnen, muss ich ihn erst suchen. Dort, wo er steht, bei dem, was ihn beschäftigt, bei dem, was ihn gefangen hält unter Umständen. Ich finde, das ist ein herausforderndes Gemeindeleitmotiv. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinde in Kandern. Aber ich glaube, wir sind auf der Spur von Jesus. Wir sind herausgefordert, noch stärker die Nähe von Jesus zu suchen. Er selber soll uns anstecken. Er selber soll uns beibringen, wie er die Menschen sieht. Wie er unsere Bevölkerung in Kandern und im Markgräfler Land sieht. Er selber soll uns mit seiner Liebe füllen, dass sie überfließt auf die Menschen, denen wir begegnen. Jesus wartet voller Liebe auf jeden Einzelnen von uns und er will dich ganz persönlich fragen. Willst du dich in meiner Nähe aufhalten? Willst du, dass meine Liebe auf dich überströmt? Willst du dich meinem Duft aussetzen? Komm. Komm zu mir, der Liebe in Person. Ich mag dich. Ich liebe dich. Und ich will dich mit meiner Liebe anstecken und bewegen. Ich bin einfach unwiderstehlich. Komm, sagt Jesus, komm. Lasst uns beten. Jesus Christus, bei diesem Thema Liebe kann sich keiner von uns auf die Schultern klopfen. Oder so wie es Paulus sagt, wir sind in diesem Thema immer im Defizit Schuldner. Aber Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu ansteckst mit dieser Liebe. Dass wir in deiner Nähe dieser Liebe begegnen und diese Liebe aufnehmen können in unser Leben. Dass wir sie an uns heranlassen. Dass wir unser Gesicht in dieser Menschenmenge entdecken, die du voller Liebe anblickst. Dass wir bei dir, dem guten Hirten, auftanken können, Liebe aufnehmen können. Jesus, und ich möchte beten dafür, dass du jeden Einzelnen von uns auch ansteckst und in Bewegung setzt, diese Liebe wieder weiterzutragen an die Menschen, die noch ohne diese Beziehung zu dir ihr Leben führen, die auch noch gar keinen Grund sehen, sich irgendwie dir zuzuwenden. Stärk du unsere Liebe, hol du uns immer wieder von unserem hohen Ross herunter. Lehre du uns zu lieben, so wie du uns persönlich liebst. Und lass unsere Gemeinde mehr und mehr zu einer Oase werden, die von deiner Liebe geprägt wird und in der Menschen deiner Liebe begegnen können. Dazu gebrauche du uns, allmächtiger und barmherziger Gott. Amen.